Ich lese aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Abvers 18. Hier lesen wir: Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi aus eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Noch einmal Vers 18. Wissend, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Hier wird zunächst gesagt, dass wir erlöst wurden von Jesus Christus von einem eitlen Wandel. Wie ist das zu verstehen, dieser eitle Wandel? Dieser eitle Wandel, das ist, wenn wir in der Sünde leben, sagt Gott, dass das eitel nichtig ist. Warum? Wenn wir in der Sünde leben, führt dieser Weg in die ewige Nacht und Finsternis. Nichtig, eitel. Und interessant ist gesagt hier, dass dieser Wandel von den Vätern überliefert wurde. Wenn man in einer ungläubigen Familie aufwächst, wird dieser Wandel aus Selbstverständlichkeit einfach weitergegeben. In einer ungläubigen Familie lernen viele fluchen, negativ über andere reden. Sie lernen auch streiten. Die Eltern machen es ihnen vor, wie das geht. Einfach, es ist so, dass man das in Sünde lebende Leben weitergibt. So ist das Leben einfach. Aber es wird hier gesagt, dass dieses Leben eitel ist, nichtig ist, weil es in die ewige Nacht und Finsternis führt. Und jetzt wird gesagt, dass Jesus gekommen ist, um uns aus dieser Art des Lebens, aus dieser Nichtigkeit herauszuführen, uns zu erlösen. Und interessant ist, dass Petrus mal zunächst sagt, dass diese Erlösung Gott unendlich viel gekostet hat, nämlich mehr als Silber oder Gold. Silber oder Gold sind für uns sehr wertvolle Dinge. Also wenn ich so eine Goldbarre hätte, hey, wäre das wertvoll oder Silber, ja. Für uns Menschen sind das die wertvollsten Dinge. Aber Gott hat viel mehr einsetzen müssen, um uns erlösen zu können, als die wertvollsten Dinge, die wir auf dieser Erde kennen. Es steht nämlich in Vers 19, sondern mit dem kostbaren Blut Christi aus eines fehlerlosen und unbefleckten Lammes. Gott musste, damit wir gerettet und erlöst werden konnten, seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt senden. Und Jesus war bereit, das Lamm Gottes zu werden. Und der Hinweis auf dieses Lamm Gottes ist im Passahlamm vorgeschattet. Wir wissen ja, dass das Volk Israel aus Ägypten auszog und in der Nacht, als sie auszogen, mussten sie ein Passahlamm schlachten. Und dann wurden sie herausgeführt aus dem Machtbereich Ägyptens und konnten frei in das Land Kanaan gehen. Genauso wird vorgeschattet, dass Jesus das eigentliche Passahlamm ist, das uns aus dem Machtbereich Satans herausführen kann. Der Machtbereich Satans ist noch viel größer als Ägypten. Und das eigentliche Passahlamm, Jesus Christus, ist auf diese Erde gekommen. Und als Jesus auf diese Erde kam, hat Johannes der Täufer gesagt: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Jesus kam als das Lamm Gottes auf diese Erde. Und er war, wie das vom Passahlamm gefordert war, zunächst einmal fehlerlos. Jesus ist der zweite Adam. Er ist eigentlich so, wie Gott den Adam sich gedacht hat, nämlich sehr gut. Und auf der anderen Seite steht hier von Jesus, er war unbefleckt. Jesus Christus hatte keine Erbsünde. Wir alle, die wir hier sitzen, haben alle die Erbsünde mitbekommen. Aber Jesus wurde durch den Heiligen Geist im Leib der Maria gezeugt und hatte keine Erbsünde. Und er hat auch keine Tatsünde begangen. Es steht in der Heiligen Schrift, Jesus wurde versucht, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Jesus blieb sündlos. Jesus wäre der einzige Mensch gewesen auf dieser Erde, der eigentlich nie hätte sterben müssen, weil er sündlos war. Und nun war Jesus bereit, als das eigentliche Lamm Gottes alle Sünden aller Menschen stellvertretend auf sich zu nehmen. Und das steht so geschrieben in Jesaja 53, Vers 6. Wir irrten alle umher wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Unwahrscheinlich. Jesus, weil er Gott war und damit ein Stück weit allwissend war, konnte er die Sünden aller Menschen aller Zeiten stellvertretend auf sich nehmen. Das geschah dort im Garten Gethsemane. Und dann fiel die Strafe Gottes, die eigentlich uns hätte treffen müssen, denn wir haben gesündigt, fiel auf Jesus. Und deshalb musste er unter entsetzlichsten Qualen am Kreuz von Golgatha sterben und all sein Blut vergießen. Er hat sein Blut dort am Kreuz vergossen. Um also uns zu erlösen, hat Gott unendlich viel mehr als Silber oder Gold eingesetzt. Er hat nämlich seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt. Und Jesus war bereit, alles, was er hatte, nämlich sein Leben für uns hinzugeben und sein Blut zu vergießen. Und jetzt steht in der Heiligen Schrift in 1. Johannes 1, Vers 7, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Unwahrscheinlich. Durch das Blut Jesu Christi können wir zur Vergebung der Sünden gelangen. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Und in Offenbarung 1, Vers 5 lesen wir, und uns von unseren Sünden erlöst habt durch sein Blut. Wenn wir die Vergebung der Sünden angenommen haben, werden wir zugleich erlöst, befreit. Die Frage ist nur, von was werden wir erlöst? Von was werden wir befreit? Wir werden erlöst aus der Macht Satans. Der Satan hat keine Macht mehr über unser Leben und wir sind befreit von der Herrschaft der Sünde. Es steht nämlich in Römer 6, Vers 14, dass die Sünde die Herrschaft über unser Leben verloren hat. Wir sind also, haben Vergebung der Sünden, Erlösung. Warum ist das so wichtig, dass wir erlöst sind? Wichtig ist, dass wir als Gläubige keine Sucht im Leben haben. Und das führt nämlich zu einem Doppelleben. Auf der einen Seite leben wir für Jesus und auf der anderen Seite leben wir eine Sucht. Wisst ihr, Süchte, die hängt man nicht an die große Glocke. Die hat man einfach im Geheimen. Und einige trinken im Geheimen zu viel Alkohol, schauen Pornoseiten an, machen Selbstbefriedigung oder irgendwie sind in einer Sucht gebunden. Und ich muss euch sagen, und auf der anderen Seite wollen sie Gott dienen. Und das geht einfach nicht. Deshalb hat uns Jesus erlöst von der Herrschaft der Sünde, damit wir frei sind, um Gott dienen zu können. Das ist der Grund. Die Erlösung ist nicht im Zentrum, sondern die Möglichkeit, dass wir als Befreite jetzt Gott dienen können und kein Doppelleben führen müssen. Nicht auf der einen Seite der Sünde dienen und auf der anderen Seite Gott dienen, sondern dass wir nur Gott dienen. Und jetzt steht hier etwas ganz Interessantes in Vers 20. der zwar vor Grundlegung der Welt vorher erkannt ist, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden ist wegen uns. Es wird hier gesagt, dass Jesus vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt wurde, einmal als Lamm Gottes am Kreuz von Golgatha zu sterben. Wisst ihr, das hat Gott darum so gemacht, weil er Wesen ins Dasein rufen wollte, die einen freien Willen haben. Er hätte ja Wesen schaffen können, die einfach nur machen, was er will. Aber er hat freie Wesen geschaffen. Das ist also schon eine gefährliche Sache. Freie Wesen, Wesen mit einem freien Willen. Und deshalb hat Jesus vor Grundlegung der Welt, wurde er als Lamm Gottes bestimmt, dass er einmal am Kreuz sterben wird. Nur deshalb ist diese Welt ins Dasein gerufen worden. Nur deshalb ist das Universum entstanden. Nur deshalb wurden wir Menschen geschaffen, weil Jesus bereit war zu sagen, ich bin einmal das Lamm Gottes, das am Kreuz stirbt. Achtet mal, als der Sündenfall geschah, hätte ja Gott sagen können, jetzt ist alles kaputt. Aber weil Jesus gesagt hat, ich bin das Lamm Gottes, ich werde einmal sterben für die Menschen, hatte die Menschheit eine Existenzmöglichkeit auch nach dem Sündenfall. Und jetzt, wenn wir das lesen, sehen wir, dass das ganze Alte Testament eigentlich ein Hinweis war auf das Lamm Gottes. Wir müssen mal das Alte Testament richtig lesen. Das ist also unwahrscheinlich. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass Jesus kommen wird, der Messias wird kommen. Und er wird alle Sünden aller Menschen auf sich nehmen. So steht es in Jesaja 53, Vers 5. Er ist um unseren Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Man könnte meinen, es sei ein neutestamentlicher Text, den ich jetzt sage. Das ist furchtbar lang im Alten Testament vorausgesagt worden. Jesus wird einmal am Kreuz für unsere Sünden sterben. Das wird immer wieder vorausgesagt im Alten Testament. Ich kann jetzt nicht alle Stellen sagen, das müsste ja wirklich ein Abend füllen. Also immer der Hinweis. Und dann noch etwas. Jedes Opfer im Alten Testament ist ein Hinweis auf Jesus, das eigentliche Opfer. Und das wird so gesagt in Hebräer 9, Vers 22. Jedes Opfer im Alten Testament ist ein Hinweis auf das Opfer, das Jesus einmal am Kreuz bringen wird. Denn nur durch das Vergießen von Blut geschieht Sündenvergebung. Anders geht es nicht. Und deshalb hat Gott das so gemacht. Und jetzt hat Gott plötzlich diesen Zeitpunkt als erfüllt gesehen, um seinen Sohn, das Lamm Gottes, auf diese Erde zu senden. Und jetzt lest einmal, was da steht. Also, das müsst ihr schon lesen, das ist also unwahrscheinlich. Es steht nämlich hier, schreibt Petrus, dass Jesus am Ende der Zeiten geoffenbart wurde. Am Ende der Zeiten. Mit Jesus beginnt also die Endzeit. Bis Jesus kam, hat sich nämlich Gott dem Volk Israel zugewandt. Und mit dem Kommen Jesu hat er sich der Menschheit zugewandt. Und damit beginnt eigentlich die Endzeit, dass Gott sich der Menschheit in Christus zugewandt hat. Interessant. Und jetzt möchte ich euch mal die Phasen der Endzeit noch ein bisschen vor Augen führen, damit wir wissen, die Phasen der Endzeit. Die erste Phase der Endzeit, in der leben wir also, das ist nämlich die Zeit der Gemeinde. Und in der Zeit dürfen wir leben, die ist jetzt schon bald 2000 Jahre alt, diese Endzeit. Und diese Endzeit wird zu Ende gehen mit der Entrückung. Dass Jesus kommt bis in die Wolken und die Gemeinde Jesu zu sich in den Himmel entrückt. Und wir als Gläubige, alle verstorbenen Gläubigen werden auferstehen, die, welche wir noch leben, werden verwandelt werden. und werden zu Jesus hingerückt werden. Und dann kommt das Hochzeitsmahl des Lammes. Ich muss euch sagen, das wird ein Augenblick sein, wo wir mal alle, die zur Gemeinde Jesu seit Beginn, bis sie abgeschlossen wird, dazugehören, in diesem Hochzeitssaal sehen werden. Ich werde ganz besonders Paulus dann begrüßen. Und dann natürlich auch Petrus, der das geschrieben hat. Und noch die anderen, Jakobus und Johannes und wie die alle heißen. Und dann meine Eltern, ist ganz klar. Und alle, stellt euch mal vor, und da werden Leute sein aus Afrika. Leute sein aus Neuguinea. Leute sein aus China. Leute aus Südamerika, aus den USA, aus Kanada. Ja, das ist also unwahrscheinlich. Und wir werden miteinander dieses wunderbare Hochzeitsmahl des Lammes feiern. Und während dieser Zeit, wo wir es so schön haben im Himmel, ist auf dieser Erde schrecklichste Zeit. Nämlich ist die Zeit der großen Trübsal, wo der Antichrist regiert. Wo man das Mahlzeichen haben muss. Niemand kann kaufen und verkaufen, der nicht das Mahlzeichen hat, muss er sterben und so weiter. Katastrophal. Eine unwahrscheinlich schreckliche Zeit auf dieser Erde und wir feiern oben im Himmel, das ist also, ja, aber es ist furchtbar auf dieser Erde. Und dann wird der Antichrist sagen, so, jetzt ist mit dem Volk Israel zu Ende. Er wird alle Völker der Erde zusammennehmen und dann wird er sagen, und jetzt radiere ich Israel aus. Mit diesem lebendigen Gott haben wir nichts mehr zu tun. Dann kommt die Schlacht von Harmagedon. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört. Und dann wird Jesus kommen auf den Ölberg und wird mit dem Hauch seines Mundes den Antichrist umbringen und alle Heere umbringen und wird Israel retten. Und dann wird Jesus vom Ölberg wieder hinunterreiten, nicht auf einem Esel, sondern auf einem Pferd. Und hinter ihm kommt die ganze Gemeinde Jesu. Und dann wird er die Herrschaft ergreifen über Jerusalem. Und dann werden aus, ich könnte es selber nachlesen, werden alle Stämme aus Israel Buße tun und werden Jesus als Messias annehmen. Das wird ein Augenblick sein und wir dürfen das miterleben. Das ist der Flott. Wenn wir sehen, wie ganz Israel Buße tut und Jesus als Messias annimmt. Und dann wird Jesus den Teufel für 1000 Jahre in den Abgrund binden. Und dann kommt das 1000-jährige Reich, wo Jesus mit uns als Gemeinde, mit uns Gläubigen, über diese ganze Erde herrschen wird. Und wir werden miterleben, wie sich nicht einzelne Menschen bekehren, sondern ganze Völker sich bekehren. Wenn die Schweiz Buße tut, umkehrt zu Jesus. Italien Buße tut, umkehrt zu Jesus. Das wird unwahrscheinlich sein. Wenn wir sehen, wie gewaltig das ist, wenn Jesus die Herrschaft ergreift über diese Erde. Und es wird 1000 Jahre kein Krieg geben auf dieser Erde. Und es wird kein Unkraut wachsen. Das ist für mich als Gärtner damals, ich als Bub so viel jäten musste. Also das war für mich immer sehr schön, dass ich das wusste. Das wird, also, es wird unwahrscheinlich sein. Der Fluch ist weggenommen von dieser Erde. Warum? Weil der Satan gebunden ist. Und dann, nach den 1000 Jahren, wird der Satan noch einmal kurze Zeit losgelassen werden. Und es wird ihm wieder gelingen, Völker zu verführen. Nicht mehr alle Menschen, aber doch einige. Und dann wird Jesus Christus Gott selber machen, dass diese Erde und dieses Universum vergeht. Und dann kommt das jüngste Gericht. Das jüngste Gericht wird sehr lange dauern. Warum? Weil alle Menschen aller Zeiten, die je auf dieser Erde gelebt haben, werden vor dem Thron Gottes sein. Das ist von Adam und Eva an. Da sehen wir dann den Esau und den Jakob, alle sehen wir. Also alle Menschen aller Zeiten werden vor dem Thron Gottes sein. Und wir als Gemeinde werden neben dem Thron Gottes sein und werden mit Jesus richten. Wir werden mit ihm das Gericht aussprechen. Und nach dieser Zeit, nach dem Gericht, werden viele, viele Menschen in die ewige Nacht und Finsternis, in den ewigen Feuersee geworfen. Aber wir dürfen nicht vergessen, einige meinen immer, die meisten sind dann im ewigen Feuersee. Hat, 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 hat. Im tausendjährigen Reich werden Milliarden von Menschen gläubig sein. So, dass zuletzt mehr Gläubige sind als Ungläubige. Das vergessen wir manchmal. Und dann wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Diese neue Erde wird eigentlich wenig beschrieben. Johannes durfte sie sehen und hat nur gesagt, ich sah unaussprechliche Dinge. Ich habe gedacht, Johannes, schreib doch ein bisschen mehr. Wie hat denn diese neue Erde ausgesehen? Aber eines hat er beschrieben, die Hauptstadt der neuen Erde. Das ist nämlich das neue Jerusalem. Und das ist eine goldene Stadt, die mit einer Kantenlänge von 1000 Kilometern. Ein Würfel, das ist ein Würfel, das sieht aus wie das Allerheiligste, ist aus Gold und dort wird die Gemeinde einmal leben. Und mitten in dieser Stadt ist der Thron Gottes. Dort sitzt Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und um diese Trinität herum ist die Gemeinde in dieser wunderbaren Stadt, in diesem neuen Jerusalem. Und auf der Erde leben alle die Gläubigen aus dem Alten Testament und alle Gläubigen aus dem tausendjährigen Reich. Und das sind furchtbar viele Menschen, das sage ich euch. Und wir werden ewig mit Gott über diese Menschen herrschen. Das ist das. Ich habe ein bisschen jetzt über Endzeit gesprochen. Ich habe eben gedacht, ich muss über Endzeit reden, weil wir schon in der Endzeit leben. Die Gemeinde ist die erste Phase der Endzeit. Und noch einmal erinnern wir uns, wie diese Phase angefangen hat. Diese Phase hat angefangen damit, dass Jesus auf diese Erde kam und am Kreuz starb. Und diese erste Phase wird enden mit der Entrückung. Deshalb haben wir als Gläubige, müssen wir immer den Kopf drehen. Wir müssen den Kopf drehen zurück und Jesus anschauen, der für uns starb und auferstanden ist. Und dann nach vorne schauen, Jesus kommt wieder. Und ich muss euch sagen, Jesus kommt bald. Er hat gesagt, wenn das Volk Israel wieder in seinem Land sein wird, dann denkt daran, ich komme dann. Wir dürfen nicht vergessen, im Jahr 70 nach Christus wurde Israel herausgeworfen aus seinem Land. Und dann über 1000 Jahre war Israel zerstreut in die ganze Welt. Und 1948 wurde er zum Staat. Und Israel ist heute ein Stab. Das zweite Zeichen, alle Völker werden das Evangelium hören. Wir haben heute die Möglichkeit, dass alle Menschen das Evangelium hören können über das Internet und über die Satelliten. Das ist unwahrscheinlich. Es sind noch einige Prozent, die es noch nicht gehört haben. Das weiß ich schon. So viel weiß ich auch. Aber das sind nur noch Prozent. Schon bald werden alle Völker das Evangelium gehört haben. Und auf der anderen Seite wird ein großer Abfall sein von diesem lebendigen Gott, den Gott unbedingt mit Seuchen plagen wird, diese Menschheitsteil. Und zu dem gehören wir auch und kennen Corona. Das ist mal die erste Phase so einer Seuche, die Gott schickt, weil wir derart weit von ihm weg sind. Wenn ich denke, was in der Schweiz geschieht, dass man jedes Jahr so viele Kinder abtreibt, ermordet. Und Gott sollte einfach zuschauen, dass man in homosexuellen und lesbischen Beziehungen lebt, wie Sodom und Gomorra. Und Gott sollte einfach zuschauen. Gott sagt, ich richte euch. Da so nicht. So nicht. Und ich bin überzeugt, dass noch mehr solche Seuchen kommen werden. Wir leben in der Endzeit. Wir leben in der Zeit, wo Jesus wiederkommen kann. Und wir sollen bereit sein, wenn er wiederkommt. Es ist noch ganz interessant, was steht in Hebräer 9, Vers 26. Hier lesen wir, jetzt ist Jesus einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünden wegzunehmen. Achtet mal, in der Vollendung der Zeitalter ist Jesus gekommen. Eben in der Phase der Endzeit. Jesus ist also gekommen, er ist der Angelpunkt der ganzen Heilsgeschichte. Das Er hat eigentlich all das, was jetzt kommt, ist er die Grundlage dazu. Wunderbar. Und dann wird noch gesagt, warum Jesus gekommen ist, um euretwillen. Er ist gekommen wegen dem armen Mauerhofer. Da steht's, schwarz auf weiß. Wegen mir ist er gekommen, wegen uns ist er gekommen, um uns zu sagen, ich bin gekommen, weil ich deine Sünden getragen habe, weil ich dich retten will, weil ich für dich da bin, um euretwillen ist er gekommen. Und dass man nicht sagt, er ist wegen den anderen gekommen. Nein, er ist wegen mir gekommen, um mich zu retten, damit ich einmal in der Herrlichkeit bin. Und dann Vers 21, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben habt, so dass euer Glaube und Hoffnung auf Gott ausgerichtet ist. Achtet mal, wir sollen daran glauben, dass Jesus dort am Kreuz für meine Sünden starb. Und dann habe ich Vergebung, dann habe ich Erlösung. Und die, welche nicht glauben, haben keinen Nutzen davon. Jesus starb eigentlich für alle Menschen am Kreuz. Aber nur die haben einen Nutzen, die daran glauben, dass er an meiner Stelle dort am Kreuz gestorben ist. Und dann wird weiter in diesem Text noch gesagt, dass dieser Jesus, der dort am Kreuz starb, auferstanden ist am dritten Tag. Jesus lebt heute. Und wir als solche, die wir die Vergebung der Sünden angenommen haben, die wir erlöst sind, sollen jetzt diesem auferstandenen Christus sagen, Herr Jesus, du auferstandener Herr, nimm du jetzt in mir Wohnung. Und wenn Jesus in mir Wohnung nimmt, erhalte ich eine neue Stellung vor Gott, nämlich die Stellung der Gotteskindschaft. So steht es in Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Interessantes Wort Macht. Das heißt, Exousia steht dort. Das heißt, ich bin juristisch gesehen ein Gotteskind. Und ich bin befähigt, so zu leben. Das ist also schon flott, das Wörtlein Macht. Also nicht nur, dass ich jetzt juristisch ein Gotteskind bin, sondern ich bin zugleich befähigt, so zu leben als Gotteskind. Also wunderbar. Und dadurch, dass Jesus jetzt in mir wohnt, bin ich befähigt, ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben. Ein Leben, da Gott nur Staunen und Freude haben kann. Ja, und jetzt wird noch etwas gesagt. Dieser Jesus, der auferstanden ist, dem hat Gott Vater Herrlichkeit geschenkt. Und das geschah bei der Himmelfahrt. Er hat nämlich seinem Sohn den Platz zu seiner Rechten auf dem Thron gegeben und gesagt, Sohn, du darfst zu meiner Rechten Platz nehmen. Das heißt, du bist ab jetzt der Handlungsbevollmächtigte im Himmel. Und dann steht im Philipperbrief, dass ihm Gott Vater einen Namen gegeben hat, der über alle Namen ist. Wenn ich hier in diesem Raum Jesus sage, ist das der höchste Name, den ich ausgesprochen habe. Nicht Gott Vater ist der höchste Name. Jesus ist der höchste Name. Es wird wieder einmal sein, dass die Trinität wieder alle gleich hoch sind. Aber es ist in unserer heilsgeschichtlichen Zeit, er hat Jesus einen Namen, der über alle anderen Namen ist. Und weiter hat ihm Gott göttliche Herrlichkeit geschenkt. Johannes durfte Jesus sehen. Mit dem ist er ja auf der Erde gewandelt. Und dann sah er Jesus. In der Offenbarung. Lest einmal Kapitel 1, 13 bis 16. Wer Jesus ist in seiner Herrlichkeit. Also Johannes fiel vor ihm nieder wie ein Toter, als er diesen Herrn sah. Gott in seiner Herrlichkeit. Und jetzt kommt das Unwahrscheinliche. Jesus setzt diese Machtherrlichkeit ein zu unseren Gunsten. Achtet mal. Dadurch, dass Jesus zu Rechten auf dem Thron Gottes ist, ist dieser Thron heute der Gnadenthron und nicht mehr der Gerichtsthron. Und ich kann jederzeit zu Gott kommen im Gebet, zu Jesus, der der Mittler zwischen mir und dem Vater ist. Deshalb sagen ja alle englischsprachigen Leute am Schluss im Gebet in the name of Jesus, und das ist ganz richtig. Denn Jesus ist der Mittler zwischen dem Vater und mir. Und ich kann zu Jesus reden. Ich kann natürlich auch direkt zu Jesus reden und weiß, Jesus bespricht alles mit dem Vater und gibt mir Antwort. Stellt euch mal vor, ich kann jederzeit mit Gott Gemeinschaft haben. Das ist ja unwahrscheinlich. Und Gott hört mir nicht zu und sagt, Armin, ja, ja. Sondern er antwortet mir, das ist ja das Flotte. Er gibt mir Antwort, ich darf Gemeinschaft haben mit Gott. Zugleich ist Jesus mein Fürsprecher. Ihr dürft nicht vergessen, wenn ich sündige, in dem Augenblick, wo ich als Gläubiger sündige, steht der Teufel vor Gott Vater und sagt, hast gesehen, dein Kind hat gesündigt. Wenn die Leute, die zu mir gehören, sündigen, wirfst du sie in die Hölle. Wenn du hier jetzt einfach ein Auge zudrückst, das ist nicht richtig. Und jetzt ist der Heilige Geist in mein Leben, in meinem Leben. Und sag mir, Armin, du hast gesündigt. Und dann gehe ich zu Jesus und sage, Herr Jesus, es tut mir leid. Bitte vergib mir die Sünden. Und Jesus vergibt mir, reinigt mich mit seinem heiligen Blut und sagt dem Vater, Vater, was der Teufel gesagt hat, ist alles weg. Mein Kind ist rein. Und die Anklage Satans ist hinfällig. Hey, das ist der Flott. Also, Jesus ist mein Fürsprecher. Aber bei einigen Gläubigen habe ich manchmal schon ein bisschen Angst, weil sie über die Sünde nicht Buße tun. Wir müssen über die Sünde Buße tun. Dann ist Jesus mein Fürsprecher. Und zugleich ist Jesus mein Herr, mein Kyrios. Ich habe Jesus aufgenommen, nicht, dass er mein Dienstmädchen ist und sage, Herr Jesus, bitte, ich mache das und ich habe gedacht, du könntest das auch noch retten und so, sondern wenn Jesus in mein Leben kommt, ist er mein Herr. Er ist mein Kyrios. Er ist der, der über meinem Leben jetzt der Herr ist. Und er sorgt für mich als Herr. Und er zeigt mir durch sein Wort, was er von mir als Gläubiger erwartet. Aber jetzt erwartet er etwas von mir. Er zeigt mir, was er erwartet, und jetzt erwartet er von mir Gehorsam. Ich habe immer Freude, wenn man Kinder so richtig streng erzieht, dass sie gehorchen lernen. Denn ganz entscheidend ist, dass wir Gott gehorchen. Achtet mal, die größten Gottesmänner in der Bibel waren gar nicht so überragende Leute, sondern gehorsame Leute. Denken wir an Abraham. Er war gehorsam. Denken wir an Josua. Denken wir an Mose. Das waren alles gehorsame Leute. Und wenn Jesus mir etwas sagt, erwartet er von mir Gehorsam. Denn er ist mein Herr. Und ich möchte mal so ein bisschen sagen, was er sagt. Also, Jesus sagt uns ganz persönliche Dinge, die uns persönlich angehen. Und ich sage euch ein bisschen, was er sagt. Also er sagt euch, dass ihr jeden Tag beten sollt und die Bibel lesen sollt. Und ich finde es nicht richtig, wenn Gläubige nicht jeden Tag beten und die Bibel lesen. Das ist ungehorsam. Gott erwartet von mir, dass ich ganz klar Beziehung pflege mit ihm. Achtet mal, ich habe Christine geheiratet. Wir reden jeden Tag zusammen, nur dass ihr das wisst. Sie redet mit mir und ich mit ihr. Und das ist eigentlich Beten und Bibellesen mit Gott. Wir haben Gemeinschaft mit Gott durch Bibellesen und Gebet. Das ist doch sonnenklar. Und dass wir alles im Alltag für Jesus tun und nicht für die Menschen. Wisst ihr, wenn wir für die Menschen etwas tun, ist das obermühsam. Man hat so wenig Dankbarkeit, habt ihr es auch schon gemerkt? Tut alles von Herzen aus dem Herrn und nicht den Menschen, so steht es in der Bibel. Dann sagt uns Jesus auch noch, wie wir uns in der Ehe zu verhalten haben. In der Ehe wird einfach gesagt, dass wir uns lieben sollen. Das ist ganz interessant. Wenn man so junge Leute vor sich hat und eine Trauung vorbereitet und dann sitzen sie so vor einem, dann sagt man nicht, du, ihr solltet euch schon ein bisschen lieben. Sondern die halten sich die Hand, strahlen sich an. Und also, da braucht man gar nicht viel über Liebe zu sagen, das schmilzt nur so dahin. Aber einige Jahre später weiß man, wen man erwischt hat. Also, und achtet mal, die Bibel sagt ganz klar, und wir lieben weiter. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wir sind befähigt, unseren Ehepartner zu lieben und vor allem ihn anzunehmen. Und ihm zu sagen, ich achte dich, ich habe Wertschätzung für dich. Liebe heißt, und noch ganz klar, zu einer Ehe gehört auch, dass wir jeden Tag miteinander beten. Ein Ehepaar, das nicht das gläubig ist und nicht miteinander betet, das geht einfach nicht. Als Gläubige beten wir jeden Tag miteinander. Und dann in der Familie. Wichtig ist, dass wir als Eltern den Kindern ein Leben mit Jesus vorleben. Ich muss schon sagen, ich habe mich als 10-jähriger Bub bekehrt. Ganz einfach darum, ich wollte so leben wie meine Eltern. Wie die gelebt haben, wie die miteinander umgegangen sind. Die Liebe, die sie ausgestrahlt haben. Klar, sie haben ab und zu auch gestritten zusammen. Aber wenn sie gestritten haben, sind sie bei der nächsten Mahlzeit beide aufgestanden, haben sich bei uns 7 Kindern entschuldigt, dass sie sich so verhalten haben und haben gesagt, könnt ihr uns vergeben? Und wir haben gnädigst im Chor gesagt, ja. Was mich immer bewegt hat, meine Eltern haben nie gesagt, schwamm darüber, sondern sind dazu gestanden, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Und das hat mich auch beeindruckt, dass man nicht einfach über Fehler hinweggeht. Und dass wir die Kinder zeigen, bitte folge Jesus nach. Dass du einmal etwas bewegen kannst im Reich Gottes. Und dann zeigt uns die Bibel auch, was wir in der Gemeinde machen sollen. Die Gemeinde ist der Ort, der Leib Christi hier auf dieser Erde. Und unsere Aufgabe ist, wenn wir in einer Gemeinde sind, dass wir jeden Tag für diese Gemeinde beten. Und vor allem auch für die Verantwortlichen hier in dieser Gemeinde. Für Matthias und Deborah Kradolfer, Thomas und Rahel Mag und Manuel und Deborah Dellenbach und auch für die Ältesten hier in dieser Gemeinde. Übrigens mache ich das jeden Tag. Und ich hoffe, das macht ihr auch. Ich bin ja nicht mehr so oft hier, aber die Gemeinde liegt mir immer noch am Herzen. Und dass wir ganz fest hier für diese Gemeinde beten, dass Gott seine schützende Hand über diese Gemeinde hält. Denn der Teufel will immer ein Durcheinander bringen in jede Gemeinde. Und dass man sagt, Herr Jesus, bewahre hier diese Gemeinde vor einem Durcheinander. Halte deine schützende Hand hier über diese Gemeinde. Und dass wir auch sagen, Herr Jesus, und zeige mir doch, welchen Dienst könnte ich in dieser Gemeinde tun. Soll ich im Kids-Treff helfen? Soll ich in der Jungschar, Crossover oder Jugendgruppe, wo soll ich meine Gaben einsetzen? Und das heißt, in der Seniorenarbeit, zeig mir den Platz, den ich ausfüllen soll. Damit ich etwas bewegen kann, dass wir Gott gehorsam sind. Um das geht es letztlich. Dass er uns brauchen kann, dass wir etwas bewegen können für ihn. Und jetzt steht hier weiter, dass wir unsere Hoffnung auf ihn setzen. Achtet mal, wir setzen unsere Hoffnung auf Jesus, weil er uns immer den rechten Weg führt. Gott macht nie einen Fehler in meinem Leben. Gott kommt nie auf mich zu und sagt, oh, Entschuldigung, jetzt ist mir doch etwas, ein Lapsus passiert. Nein, es steht in Psalm 23, er führet mich auf rechter Straße, wie geht es weiter? Um seines Namens willen. Das heißt, er wäre nicht mehr Gott, wenn er uns nicht den rechten Weg führen würde. Gott führt mich den rechten Weg. Wie bin ich froh, dass ich das weiß von jedem Einzelnen. Gott führt euch den rechten Weg. Und deshalb setzen wir unsere Hoffnung auf ihn, weil er mich führt. Und wisst ihr, die Führung Gottes geht bis über die Todeslinie. Wir können uns gegenseitig helfend begleiten bis an die Todeslinie. Aber die Führung Gottes geht über die Todeslinie. Er übernimmt die Führung in meinem Leben, wenn ich bekehrt bin, wenn ich eine Wiedergeburt erlebe, wenn ich ihm gehorsam bin, führt er mich. Und dann kommt der Todesaugenblick. Und dann führt er mich zu sich in die wunderbare Herrlichkeit. Wisst ihr, die Führung, die wir jetzt erleben, ist eigentlich eine Führung mit einem unsichtbaren Gott. Also ich habe Jesus noch nie gesehen, ihr müsst es also gar nicht. Aber ich werde ihn einmal sehen. Er führt mich aus einer unsichtbaren Gemeinschaft mit ihm in eine sichtbare Gemeinschaft mit ihm. Und wenn wir einmal sterben werden und die Augen öffnen, und dann werden wir Jesus sehen von Angesicht zu Angesicht. Ich sage euch, wir werden dort niederfallen und anbeten und ihm danken. Wenn er uns aus der unsichtbaren Gemeinschaft in die sichtbare Gemeinschaft geführt hat. Achtet mal, Jesus ist darum am Kreuz gestorben, hat darum unsere Sünden getragen und ist darum in unser Leben gekommen, damit unser Leben auf dieser Erde Frucht bringt für die Ewigkeit. Das wünsche ich mir, wenn ich einmal im Himmel angekommen bin und mir Jesus sagen kann, ei, du frommer und getreuer Knecht. Weil du über wenigem getreu gewesen bist auf dieser Erde, werde ich über viel setzen in der Ewigkeit. Dass wir treu unsere Aufgabe erfüllen, hier auf dieser Erde, mithelfen, seine Gemeinde zu bauen und dann einmal vor ihm stehen werden. Und er wird uns das alles belohnen, was wir für ihn getan haben. Ein wunderbarer Gott. Ein gewaltiges Erlösungswerk. Ich hoffe, ich konnte euch heute Abend ein bisschen zeigen, wie gewaltig eigentlich das ist, was Jesus getan hat und ständig noch tut in unserem Leben. Amen. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich kann dich nur anbeten, um dich loben und dich preisen, dass du am Kreuz alle meine Sünden getragen hast. Das Gericht, das mich hätte treffen müssen, über dich ergehen ließest. Und ich danke dir, dass du mir meine Sünden vergeben hast, dass du mich erlöst hast von jeglicher Bindung an die Sünde, dass du sogar durch den Heiligen Geist in mir Wohnung genommen hast, dass ich dein Kind, dein Eigentum sein darf. Und dass du mir dein Wort gegeben hast und mir gezeigt hast in meinem Leben, was du von mir erwartest und mir die Kraft geschenkt hast, gehorsam zu sein. Und jetzt bitte ich für alle, die mir zugehört haben, hilf auch ihnen, dass sie lernen, im Alltag dir, Herr Jesus, zu gehorchen. Sei es im persönlichen Leben, dass sie treu beten und die Bibel lesen. Sei es in der Ehe, dass wir einander mit Liebe tragen, einander annehmen. Sei es in der Familie, dass wir die Kinder zu dir hinführen, dass sie treu den Weg mit dir gehen. Sei es in der Gemeinde, dass wir mitbeten und mittragen, dass der Teufel nicht Spannungen in eine Gemeinde hineinwerfen kann, sondern dass die Gemeinde bewahrt bleibt und unter deinem Segen stehen kann. Und zeig uns auch den Dienst, den wir verstehen sollen. Segne hier diese Gemeinde. Wache über diese Gemeinde. Wir beten dich an, Herr Jesus. Amen.